Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
Hier ist Daniel, ich melde mich direkt aus dem Schnittraum. Die heutige Folge ist etwas länger geworden, weil wir sowohl über die Humboldt-Universität zu Berlin wie auch die Person Hildegard Maria Nickel sprechen. Nickel ist sowohl vor 1989 als auch danach als Forscherin an der Universität aktiv gewesen. Sie hatte nach 1990 die Professur für Soziologie von Familien, Jugend und Geschlechtern inne und hat viel zu Frauen- und Geschlechtergeschichte gearbeitet. Ihr persönliches Erleben des Umbruchs ist vor allem ab Minute 43 Thema. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Projektes. Daniel und ich sind heute zu Gast bei Hildegard Maria Nickel. Wir sitzen hier mitten in Berlin. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich sehr, da ich persönlich aus meiner Universitätskarriere, in Anführungsstrichen, Frau Nickel kenne und andere von euch vielleicht auch, die an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften studiert haben. Da war sie bis zu ihrer Emeritierung Professorin. Und das wird auch ein bisschen heute Thema sein, die Frage von Lehre und Forschung an der Humboldt-Uni, die ja diesen Umbruch auch als Institution mitgemacht hat. Aber wir sind auch sehr interessiert nach den persönlichen Eindrücken der Wendezeit. Von daher würde ich sagen, wir starten und ich würde Sie zu Beginn bitten, sich selber einmal kurz vorzustellen, wann und wo wurden Sie geboren, wo sind Sie groß geworden, dass wir einen Eindruck haben.
Ja, schönen Dank. Ich freue mich, dass Sie Interesse an dem Thema haben und dass Sie mich hier besuchen. Also ich bin, werde in diesem Jahr 75, also 1948 geboren. In damals der sowjetisch besetzten Zone, in der SBZ. Ja, und das war unmittelbar die Nachkriegszeit. Entsprechend sah Berlin auch noch aus. Entsprechend war auch die Wohnsituation. Ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen, habe da bis, im Grunde genommen bis 1986 im Prenzlauer Berg auch gewohnt und gelebt. Und meine Familie ist etwas, vielleicht etwas atypisch für Intellektuelle oder jemanden, der oder die eine Professur dann letzten Endes erworben hat. Mein Vater war Italiener, der war einer der in Berlin zurückgebliebenen Internierten oder auch Fremdarbeiter. So ganz ist die Biografie meines Vaters nicht aufzuklären, das ist auch gar keine Besonderheit. Also das betrifft ja viele meiner Generation, die einfach nicht genau sagen können, was ihre Eltern wann, wo, wie gemacht haben. Und das betrifft mich auch. Also mein Vater war eindeutiger Kommunistenhasser. Also insofern war es überraschend, dass er in der DDR geblieben ist.
Wissen Sie, warum?
Ja, ich will es mal versuchen zu erklären. Mir war es damals nicht klar, weil bei uns zu Hause ist immer, bis die Mauer dann letzten Endes stand, diskutiert worden, gehen oder bleiben. Und das war eben auch für meinen Vater offensichtlich eher eine Alternative zu bleiben. Der Grund dafür ist vielleicht überraschend oder verwunderlich, weil in der DDR zu diesem Zeitpunkt 300 Italiener gelebt haben sollen, also zumindest in Berlin, also wie das DDR-weit war, so viel mehr werden es nicht gewesen sein, während in West-Berlin zu dem Zeitpunkt 6000 Italiener gelebt haben. Und eigentlich wäre es wohl auch natürlich gewesen, dass mein Vater eher im Westen lebt oder dann irgendwann rübergeht. Aber meine Erklärung ist, dass mein Vater, der eben Kommunistenhasser war, immer Mussolini-Freund, was mir relativ spät klar wurde. Also ich dachte immer, mein Vater war im Spanienkrieg und ich dachte, wie es sich gehörte, hat er gegen Franco gekämpft und für die Befreiung sozusagen des Volkes. aber dass da auch Italiener waren, die auf der anderen Seite gekämpft haben, ist mir relativ spät erst klar geworden. Und mein Vater war in Ostafrika, also er war auch in Nordafrika, im Balkan. Also man fragt sich ja dann irgendwann, warum. Ja, und also ich denke, er war einfach Faschist, weiß jetzt nicht genau in welcher Form, also ob er tatsächlich als Faschist auch in der Armee gekämpft hat oder ob er als Fremdarbeiter dann irgendwann in Berlin war, das war ja auch möglich, oder ob er als einer der Internierten, es sind ja als der Hitler-Mussolini-Pakt sozusagen aufgekündigt wurde, sind ja 600.000 Italiener festgenommen und zum großen Teil nach Deutschland verbracht worden, tatsächlich auch in Arbeitslager. Also es kann auch eine solche Geschichte sein. Fakt ist jedenfalls, dass er eher widerwillig, also nicht identifiziert mit der DDR, eher widerwillig in der DDR geblieben ist. Und meine Vorstellung ist, also es war seine Art, also zu verdrängen, nicht mehr konfrontiert zu werden mit der Geschichte, nicht mehr gefragt zu werden. Mein Vater verstarb, da war ich knapp 15. Und also ich habe ja versucht anzudeuten, also geredet worden ist sowieso nicht, und also über Vergangenheit, und ich war dann auch damals noch zu jung, um wirklich insistieren zu können und wirklich danach fragen zu können.
Aber hatte das für Sie als Kind oder Jugendliche oder auch in der Schule Auswirkungen? Ja. Also war das was Bekanntes, dass da zumindest Ihr Vater oder ich weiß nicht, auch Ihre Mutter, dass zumindest jetzt vielleicht nicht die klare Aufbaugeneration der DDR waren?
Ja. Also es war durchaus ambivalent. Auch so im Rückblick finde ich vieles überraschend, was dann mir doch möglich war unter diesen Gesichtspunkten. Eines Teils mein Vater, der sichtbar Ausländer war, den viele auch gar nicht verstanden haben. Insofern waren wir auch, wir Kinder, also ich habe noch zwei Geschwister, die nach mir geboren sind, abgesehen davon, dass ich fünf Halbgeschwister habe. Also wir waren eine etwas chaotische Familie, die ohnehin irgendwie sehr sichtbar war da im Prenzlauer Berg. Aber zumal, also wir waren einfach die Kinder vom Makaronifresser. Und bekannt sozusagen, also mindestens in einem Kilometer rundherum, ja, also dass die Leute uns auf der Straße ansprachen. Und auch meine Mutter, die war eigentlich von Hause aus so, von einer politischen Verortung, wenn man so will, Sozialdemokratin, ist aus dem sozialdemokratischen, eher linken USPD-Haushalt gekommen, hat sich aber dann nicht wirklich politisch irgendwie verankern wollen. Aber ich glaube, sie hatte eher Sympathien der Entwicklung, die sich da hätte antun, aufmachen können in der DDR gehabt als mein Vater. Also letzten Endes war es auch so, dass meine Mutter nach dem Arbeiteraufstand 1953, meine Mutter war Buchbinderin und war irgendwie also auch aktiv an diesem Arbeiteraufstand, weil es um Lohnkürzungen, die dann zwar zurückgenommen wurden und noch verstärkten Arbeitsleistungen, jedenfalls meine Mutter hatte sich dagegen gewehrt, hat dann gekündigt, die hat damals beim Neuen Deutschland gearbeitet und war Grenzgängerin von da an. Also ist zum Ullstein Verlag gegangen als Buchbinderin, dann einen anderen kleinen Verlag im Westen, sodass wir auch deshalb noch, ja, also mein Vater, der Ausländer, Kommunistenhasser, der doch mal deutlich gemacht hat, und meine Mutter, Grenzgängerin. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass in der Schule die Lehrer, Lehrerinnen das auch wussten. Ja, also, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich deshalb irgendwie ausgegrenzt worden bin. Also ich bin heimlich in die Pioniere gegangen. Das war also nicht mit Zustimmung meines Vaters. Also da man ja eine Unterschrift brauchte, möglicherweise hat meine Mutter unterschrieben. Und Halstuch musste ich verstecken. Also, aber ich wollte natürlich doch auch dazugehören. Also ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, habe gerne gelernt, gerne gelesen. Und also das war für mich eine Welt, die sich da eröffnet hat. Bis dahin, ich habe dann immer irgendwelche, wie das so zu DDR-Zeiten war, Medaillen gekriegt für gute Leistung und so. Und sodass dann, das muss in der siebte, achte Klasse gewesen sein, dass meine damalige Lehrerin, dann zu uns nach Hause gekommen ist und meine Mutter bearbeitet hat, also dieses Mädchen muss das Abitur machen. Das war jetzt gar nicht mein Konzept, ja. Also ich wollte zwar raus aus diesem Milieu, ja, ich hatte auch immer irgendwie mal so zwischen Herkunftscham und Loyalität zur Familie, also immer so in so einer Zwickmühle und wollte raus aus diesem Milieu. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, wie meine Halbschwestern beispielsweise, die eine hatte 5 Kinder, die andere hatte sogar 12 Kinder, die dritte hatte 3 Kinder, da war sie noch nicht 20. Also, mir war klar, dass das, also so eine Perspektive für mich, wenn ich in Frage kam, ja. Und insofern wollte ich schon mehr irgendeinen Beruf erlernen. Also ich hätte mir irgendwie einen attraktiven Büroberuf oder mit Aufstieg vorstellen können, aber nicht Abitur, nicht Studium.
Aber das war also ja auch nicht das, was so gängig war, oder?
Und da, das habe ich wirklich dieser Lehrerin zu verdanken. Das war ja dann auch in der Zeit, wo Mädchen und Arbeiterkinder besonders gefördert wurden. Also insofern
es hing trotzdem an dieser
Lehrerin, ja, ganz Wahnsinn. Genau, die da auch tatsächlich meine Mutter bearbeitet hat. Für meine Mutter war das auch nicht so selbstverständlich, ne? Andererseits fühlte sie sich auch geschmeichelt und fand es schön, dass ihre Tochter da irgendwie eine andere Perspektive hat. Aber es war schon nicht einfach. Und dann starb mein Vater eben auch sehr früh, sodass sie war immer eigentlich diejenige, die für den Lebensunterhalt zuständig war. Mein Vater war ja nicht nur Kommunistenhasser, sondern auch starker Alkoholiker, sodass dann war ich früh Invalidenrentner. Also eigentlich war meine Mutter die Person, die da wirklich anschaffen musste und mit Geld beibringen musste. Und für sie war das keine leichte Vorstellung, dann, dass ich so lange zur Schule gehen würde, ja. Aber, ja.
Ich frage mich gerade kurz, ob das auch was, also das war ja eine der Sachen, die Sie über den DDR-Staat erzählen, dass Sie die Arbeiter und Bauern, Bäuerinnen sozusagen in die Universitäten bringen, um so eine Art Elitenwechsel vorzunehmen. Also es kann sein, dass diese eine konkrete Lehrerin, die war natürlich die Person, die da, aber sie hat ja dann wahrscheinlich auch schon, vielleicht hat sie so Listen oder Auflagen erfüllen müssen oder so, dass sie so ein bisschen Arbeiter, Kinder rekrutieren musste. Vielleicht sind sie da...
Ja, ja.
Ich möchte jetzt nicht sagen Opfer des Systems, aber an dieser Stelle tatsächlich wirklich Profiteurin gewesen, dass das da zusammenhängen könnte.
Das denke ich. Also, dass die tatsächlich auch bestimmte Quoten hatte, die sie realisieren musste, wo sie die Schule dann ein Häkchen machen konnte. Aber ich habe es eben nicht nur so erlebt, sondern ich habe schon auch das Gefühl gehabt, also ich bin gerne in die Schule gekommen und mir hat es da Spaß gemacht. Also eben, ne, also ich hätte ja auch andere Erfahrungen machen können auf meinem familiären Hintergrund und den habe ich eben nicht gemacht. Kann auch daran liegen, wir hatten sehr viele Junglehrer damals, ne, die da auch noch so ein bisschen aufgeschlossen waren und irgendwie ernst genommen haben mit der Pädagogik, die auch was bewirken sollte sozusagen im Sinne von sozialer Angleichung und Besserstellung auch von Arbeitern und so weiter, ja.
In gewisser Weise hatten sie vielleicht, also ne, gibt es ja immer bestimmte Veränderungen in der DDR. Auch am Anfang gibt es noch diesen Aufbau, diesen Enthusiasmus, die Junglehrer und da auch ein bisschen, sage ich jetzt nochmal, diese reformpädagogischen Traditionen, die noch ein bisschen leben, bis dann, ich sag mal, 1967 oder irgendwann nur da in dem Dreh wird ja dann die Universität auch reformiert, was in einigen Sachen dann, glaube ich, nicht mehr so gut ist, aber in ihrem Fall dann vielleicht doch wieder gut ist, weil da etwas Neues entsteht, die Kulturwissenschaften.
Ja.
Wo sie ja dann, genau, also sie sind sozusagen da zum Studium gedrängt, also zur Abitur gedrängt und dann ins Studium gerutscht und dann direkt in den neuen Studiengang, den Kulturwissenschaften.
Ja, ja. Allerdings, also ich meine, ich habe schon auch diese Wellen, die Sie jetzt angedeutet haben, am eigenen Leib irgendwie erfahren, auf eine sehr konkrete Weise. Also die Grundschule war das eine, ne? Bis zur 8. Klasse, wo ich, ja, also mich letzten Endes auch gefördert und gewollt, gefühlt habe. Dann kam ich auf die IOS, da war das aber schon ganz anders. Also die Klasse setzte sich überwiegend zusammen aus Funktionärskindern oder Kinder so aus der technischen Intelligenz. Und wir waren damals ein Jahrgang, wo alle Abiturienten zugleich einen Facharbeiter machen mussten. Und ich habe, also auch nicht gewollt oder so. Meine Mutter war da auch zu unerfahren, als dass sie da gewusst hätte, wie sie da managen kann, dass ich einen Beruf da finde, der mir auch Spaß macht oder der mir entspricht. Jedenfalls, ich habe Fachverkäuferin, Lebensmittelfachverkäuferin gelernt und habe da in dieser EOS-Zeit eben genau das Gegenteil erlebt von dem, was ich in der Grundschule erlebt habe. Also da ging der erste Aufsatz, den wir schreiben mussten, also was so ein beliebtes Thema ist, also irgendwie das stärkste Ferienerlebnis oder so. Und ich war in den Ferien irgendwie auf dem Land bei einer Cousine, also die da in der Landwirtschaft arbeitete, und war so, also ich war, dachte, also das ist nun die sozialistische Landwirtschaft, wo die Maschinen, also die konnten nicht bedient werden, weil die irgendwie kaputt waren, die Ersatzteile nicht da waren. Und ja, ich war darüber so erschrocken, also das hat mich wirklich bewegt, ja. Und ich habe das in meinem Aufsatz thematisiert und habe eine 5 gekriegt, weil ich das Thema verfehlt hatte. Also so ging es los. Und so waren die Erfahrungen da in der EOS, also das war zum Teil wirklich für mich sehr frustrierend, diese Zeit. Und manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich gefeuert werde von der Schule. Dann habe ich, also sehr früh habe ich mich verlobt, damit ich, also der Freund wohnte in einer damals super schicken Neubauwohnung, ja, die eigene Zimmer hell und so, sodass wir da dann, dass ich da auch schlafen konnte, zwar im Zimmer seiner Mutter, aber ja, das war damit. Jedenfalls habe ich dann irgendwie so Wege gesucht, um mit dieser Situation da klar zu kommen. Also ich konnte mich da nicht anpassen, also in dieses Milieu gehörte ich irgendwie nicht, ja. Und bin dann in die junge Gemeinde und nicht in die FDJ und all so eine Geschichten, ja. Und ja, also habe aber das Abitur gemacht, letzten Endes mit einem befriedigend oder so abgeschlossen. Ich war auf dem naturwissenschaftlichen Zweig und also Mathe und Physik, das war nun nicht meine Stärke. Während Literatur, also Deutsch. Und dann wollte ich eigentlich Germanistik, Kunstwissenschaften, Kunsterziehung studieren. Also ich hatte auch gar keine Vorstellung, also was man studieren soll. Und meine Mutter hatte, ja, also Lehrerin, das schien ihr irgendwie sehr attraktiv. Und dann fand sie, dass ich auch sehr talentiert bin beim Malen und Zeichnen, was ich nur wirklich nicht war. Also bin da auch durchgefallen durch diese Aufnahmeprüfung bei der Kunsterziehung und sollte dann umgelenkt werden in Germanistik Geschichte. Aber das stand für mich überhaupt nicht zur Debatte, weil Geschichte war für mich wie Staatsbürgerkunde, irgendwie nur irgendwas auswendig lernen. Und dann habe ich erst mal ein Jahr gearbeitet, tatsächlich in meinem Beruf als Lehrausbilderin in so einer Kaufhalle und habe den Lehrlingen, die nach der 8. Klasse abgegangen waren, beibringen müssen, also wie man nun Käse auswiegt, Wurst aus und so weiter. Und war aber zugleich zuständig dafür, für das Kulturprogramm. Also das war ja in der DDR immer wichtig, ne, dass man als Brigade auch irgendwie kulturell gemeinsam unterwegs war.
Da muss was passieren.
Genau. Ja, und da bin ich in dieser Orientierungsphase, also ich wusste wirklich nicht, was ich studieren sollte. Also gerne hätte ich noch irgendwie Stewardess, hatte so, was weiß ich, aufs Schiff oder ins Flugzeug, aber weil ich ja so eine Westverwandtschaft hatte, war klar, kommt nicht in Frage. Ja, und dann bin ich ganz zufällig darauf gekommen, so ein Flyer in der Uni, In der Humboldt lag da aus, dass eben ab 68 immatrikuliert wird in diesen neuen Studiengang Kulturwissenschaften. Der ist schon, also da gab es vor uns schon ein Studienjahr, so experimentell, da war zum Beispiel Thierse war in dem ersten Studienjahr Kulturwissenschaften, Wolfgang Thierse, genau. Und die waren dann aber schon im vierten Studienjahr, als wir anfingen zu studieren. Diese Herzberg sagt vielleicht auch weit. Und ja, und dann hatte ich mich da beworben und habe tatsächlich einen der wenigen Studienplätze gekriegt. Unter anderem, weil ich mit meiner Brigade kulturell unterwegs war. Also das war sozusagen, und damals war, weiß nicht, ob Ihnen die Namen was sagen, Dietrich Mühlberg war Leiter der Kulturtheorie damals. Und da gab es tatsächlich auch so ein Konzept, also nicht so irgendwie theorielastige oder nach ideologischen Überzeugungen oder so auszuwählen, sondern was haben die gemacht? Also welche Fragen bringen sie mit und so.
Und das hat dann auch besser gepasst?
Das hat total gut gepasst, also in diesem, eben nach diesen fürchterlichen Erfahrungen auf der IOS, also total frustriert war, war dieser Studiengang also wirklich eine Offenbarung für mich. Ja, der war ja noch nicht so richtig gut strukturiert, ja. Also er hatte noch nicht so ein festes Curriculum und das war alles irgendwie offen und ein bisschen auch. Ja, also was sich so mehr oder weniger zufällig ergab. Aber es war sehr breit. Also wir hatten Philosophie, Geschichte der Ästhetik, Literaturwissenschaft. Also ein wahnsinnig breites Studium, auch tolle Leute. Also wo ich also wie so ein Schwamm alles aufgesogen habe, bis dahin, ja, dass mir da irgendwie klar wurde, ja, der Sozialismus, das ist kein fertiges Ding, ja. Also man kann da auch noch was ändern. Ja, das ist ein Projekt und ja, da muss man rein in die Strukturen, um da auch das irgendwie Menschenwürde und so zu machen. Und also da ist mir auch so eine, was ich vorher ja nicht hatte, also so eine, wenn man so will, politische Heimat oder so eine, ja, dazugehören im Sinne von, ja, ich werde gebraucht, ja, ich kann dazu was so, ja, beitragen, ja, und was machen, ja. Also das war wirklich so dieses tolle Studium, ja, tolle Erfahrung.
Sie haben so eine Art Klassenreise, ich denke die ganze Zeit, dass es so eine Klassenreise war und Sie sind an der richtigen Stelle angekommen, weil ich glaube, Germanistik und Geschichte sind auch so Fächer, da wäre, sage ich jetzt mal, irgendeine Art von Elite wahrscheinlich wieder Ihnen begegnet, wie auf der EOS. Deswegen sind Sie da gelandet bei den Avantgarde-Leuten, wo es vielleicht auch ein bisschen besser war. Ja. Also diese Flyer, ne? Ja, man unterschätzt das, aber damals, heute auch noch ein bisschen, heute passiert ja alles im Internet, aber macht man nicht mehr so viel Flyer, aber so ein Flyer kann schon was ändern.
Ja.
Ist auch interessant, also das hätte ich auch. Mein Bild von der DDR, wo alles so relativ gut geplant ist, wer wann was studiert, dass es so Flyer gibt und so offene Räume, wo Leute sich für ihren Studiengang... Also so Zufälle ist etwas, was man nicht assoziiert mit der Lehrplan oder Studentinnen. Ja.
Aber da muss man natürlich wissen, also waren glaube ich 20 Studienplätze. Mhm. Ja. Und dann ist ja im Wechsel immer immatrikuliert worden Berlin und Jena. So im Wechsel. Ja. Also, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Also es war wirklich eine Nische. Gab noch ein Fernstudium Kulturwissenschaften. Aber ansonsten war das wirklich irgendwie eine Insel.
Ja. Naja, aber eine schöne
Insel. Eine schöne Insel. Ja, sind auch viele bekannte Leute daraus hervorgegangen, muss ich wirklich sagen. Man denkt, dass das so ein kleiner Studiengang war. Trifft man immer noch auf Bekannte sozusagen.
Das ist doch gut, aber. Ja. War es diese schöne Insel, wo dann Ihnen, sage ich jetzt mal, der Sexismus begegnet ist und das Interesse an Geschlechterforschung oder vielleicht war es nicht Sexismus, sondern strukturelle Ungleichheiten, die Ihnen da eher aufgefallen sind? War das auf der Insel oder war das Postinsel?
Ja. Nee, das war schon, ich habe mich ja schon in der Diplomarbeit bei den Kulturwissenschaften mit der Familie als Kulturform beschäftigt. Und Familie hat ja immer auch was mit Geschlecht zu tun. Und auf meinem Hintergrund auch, also auf meinem familiären Herkunftshintergrund, hat mich wirklich von Anfang an, also sehr essentiell, also dieser Knoten, ja, der was verschließt oder öffnet oder wo so, ja, was zusammenkommt, was einen blockiert oder öffnet. Und gerade also diese Bruchstellen, Geschlechterverhältnisse innerhalb Familie und Herkunft, also was macht eigentlich sozialer Status und wie wandelbar ist das? Also in der DDR hat man ja immer so geredet von der sozialistischen Familie, als sei das irgendwie so eine Einheit, die ja überall gelebt wird und nach einem Modell und Muster. Wenn man da genauer hingeguckt hat, war das natürlich nicht so. Also insofern war ich da ja von meiner Herkunft, auch von meinen persönlichen Erfahrungen schon so in diese Richtung programmiert, mich mit erstmal Familie, was macht Familie aus Einzelnen, aber dann auch verbunden mit Geschlechtererfahrung. Und dann natürlich auch die persönlichen Erfahrungen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, ich meine, dass das tatsächlich auch mit meinen Herkunftserfahrungen, was also wirklich sehr unmittelbar an Geschichten zu tun hat, dass ich auch immer Schwierigkeiten hatte, mit den Männern klarzukommen. Es steht jetzt mal auf dem anderen Blatt. Damals hatte ich immer noch gedacht, man kann das irgendwie theoretisch sich erklären, was da passiert und so, ne? Also insofern war ich schon ein Stück weit, auch während des Studiums, auf dieses Thema, das war ja damals auch, ich meine, da gab es im Westen die sogenannte sexuelle Revolution, das ist ja irgendwie rübergeschwappt, überhaupt die Studentenbewegung, also es war ja die Filme, die Literatur, also Simone de Beauvoir hatte ich ja damals dann auch schon gelesen, zwar nur in Auszügen und manche Sachen, nicht das andere Geschlecht, aber manche Sachen sind ja auch in der DDR erschienen. Das stellt man sich jetzt auch irgendwie zu einfach vor. Ja? Es gab also die Literatur, die Buchverlage, die waren hervorragend in der DDR und wir hatten super Bibliotheken. Also mich ärgert dann immer, ja, wir konnten das ja nicht wissen, wir konnten das ja nicht lesen. Also ja, das stimmt zum Teil, aber zum Teil eben auch nicht. Ja? Und ich habe eben sehr viel gelesen. Und da kam mir dieses Studium eben auch sehr, sehr entgegen, genau das zu fördern und auch zu fordern. Ja. Und dann bin ich ja während des Studiums schon auf Irene Dölling gestoßen, die mit der ich ja dann auch dieses Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung gegründet habe. Damals während des Studiums war das jetzt noch nicht so konzeptionell, aber sie hatte auch damals schon Geschlecht als Strukturkategorie so, oder auch als kulturelles Phänomen. Sie war meine Seminarbetreuerin, sodass ich da schon irgendwie auch so eine thematischen Neigung herausgebildet haben während des Studiums. Und dann war es aber dennoch so, dass ich zum Schluss, also dachte ich ja, okay, machst du jetzt? Also jetzt, ne? Und dann, also meine Entwicklung hängt sehr von Zufällen ab. Also auch wenn ich so im Rückblick darauf nochmal schaue, dann bin ich dabei selbst überrascht. Ja, also da war es dann wieder so, dass da war ich im vierten Studienjahr. Ich hatte inzwischen, also muss ja auch sagen, wirklich meine persönlichen Beziehungen haben dann auch viele bewegt in mir. Ja, also ich war dann, hatte schon ein Kind. Also der Vater meines Kindes hat dann sehr früh einen Republikfluchtversuch, also all diese Erfahrungen, die man dann so macht, ja, wäre fast von der Uni exmatrikuliert worden, da, ja, braucht das oft schützende Hände, die gesagt haben, nee, und so dass ich also, naja, also auch über persönliche Erfahrungen immer auf Widersprüche gestoßen bin und auf die Tatsache, dass es Besonderheiten von weiblichen Erfahrungen gibt, also auch im Sozialismus, ja. Und dass also diese Gleichberechtigung eben mehr auf dem Papier steht, als dass sie tatsächlich verwirklicht ist. Und also dann von diesem kulturwissenschaftlichen Studium, da war ich ja noch bei den Kulturwissenschaften, da bin ich angesprochen worden von einem Soziologen, der wusste dann, also wir hatten irgendwie auch über unsere Diplom-Themen geredet und der fand mein Thema so so spannend, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht ein Forschungsstudium in der Soziologie machen möchte. Und da war ich, also fand ich ja toll, weil irgendwie dachte ich damals noch Soziologie, ach, da kannst du richtig empirisch erfassen, ja, wie die Wirklichkeit ist, und dann kann man das zu Papier bringen und dann lesen sind das auch die Funktionäre und dann wird sich was ändern. Ja. Also das war damals so meine Illusion.
Das heißt, dass also diese Forschung auch dann immer schon was auch für Sie so Politisches und ja. oder so verschränkt war, eben auch eigentlich die DDR ja. zu gestalten, zu verändern.
Ganz genau, ja. Also ich, ne, viele haben ja irgendwie so theoretische, philosophische Fragen. Mhm. Zu dieser Kategorie von Studierenden habe ich nie so sehr gezählt. Also ich habe eigentlich immer aus Lebenserfahrung sozusagen auch Themen generiert. Ja, also es musste, ja, hat mich selbst irgendwie bewegt, dann konnte ich auch was bewegen und beschreiben und analysieren.
Ich frage jetzt hier nochmal eine Nerdfrage rein, weil es mich auch immer in meiner Arbeit manchmal interessiert mit der sexuellen Revolution und so. Mhm. Also wird ja gerne erzählt, diese westliche Geschichte, da gibt es die sexuelle Revolution. Und ich frage mich, ob Sie nochmal sagen können, wurde in der DDR sozusagen dieser westliche Diskurs rezipiert oder gab es in der DDR eine eigene Art von sexueller Revolution?
Nee, also ich denke schon, da ist auch in der DDR tatsächlich was entstanden, auch einfach als Ergebnis dessen, dass sehr viele Frauen in den Berufen, auch in akademischen Berufen beschäftigt waren und das dann auch zum Thema gemacht haben. Dennoch war das durchaus so, also es war ja nicht so hermetisch, wie man sich das vielleicht im Nachhinein denkt. Ja, die DDR, da war dann schließlich zwar die Mauer drum, aber es war ja durchlässig. Also ja, man hat Westfernsehen geguckt, man hat die Westfilme. Es sind ja auch ganz viele Filme in der DDR gelaufen. Die Musik sowieso, also gerade so was jugendliche Sex und so weiter anbetrifft, da ist ja viel über Musik, Rock, Pop ja, sozusagen vermittelt worden. Und insofern denke ich beides. Also in der DDR selbst ist was Eigenes entstanden, was sehr viel zu tun hatte tatsächlich mit der Gleichberechtigung oder dem Anspruch auf Gleichberechtigung und vielleicht auch der Frustration, dass Gleichberechtigung eben eher auf dem Papier steht als tatsächlich verwirklicht. Denn auch zu dieser Zeit, da ging das los, Brigitte Reimann, Morgner, also dieser sozusagen feministische, der literaturwissenschaftliche Feminismus, wenn man so will, oder ja, literaturwissenschaftlich war es ja nicht, sondern der literarische Feminismus, so kann man es vielleicht bezeichnen. Da ist ja viel thematisiert worden, wo alle dann dachten, Mensch, endlich ist es ausgesprochen. Ja, weil selbst wenn Akademikerinnen sich damit beschäftigt haben, wir hatten ja keine Möglichkeiten, also das dann auch zu publizieren als wissenschaftliche Publikation. Ja, ich habe eben diesen Rat, die Frau in der sozialistischen Gesellschaft. Insofern gab es auch eine Art von Frauenforschung, aber das war keine feministische, also im Sinne von kritischer, verändernder Forschung, sondern das war eine Frauenforschung, also diese, die ich immer offizielle Frauenforschung genannt habe und bis heute auch so nennen würde. Da ging es im Grunde genommen um so eine funktionalistische Perspektive. Also wie kriegen wir das hin, dass die vielen berufstätigen Frauen auch tatsächlich ihrer Mutterschaft Genüge leisten können, dass das mit den Ehen auch einigermaßen funktioniert und so weiter. Ja, also wie schaffen wir sozusagen den Hintergrund in den Familien, in den Paarbeziehungen, dass die Parteibeschlüsse auch realisiert werden können. Ja? Also immer mehr Frauen in die Produktion. Und trotzdem sollten ja alle Frauen auch Kinder kriegen. Das war ja also sozusagen gesetzt. Und das war ja irgendwie abnorm, wenn jemand gesagt hat, eine Frau gesagt hat, nee, ich will keine Kinder. Ja.
War das dann auch mit Motivation, das Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung auch zu gründen, dass ja. da eigentlich was fehlte?
Ja.
was explizit, also zwar an der Forschung angesiedelt, aber mit einem eben politischen, feministischen Hintergrund.
Ja, mit so einem kritischen Blick sozusagen auf die offiziellen Entwicklungen. Und das, also das Zentrum steht ja, wenn man so will, am Ende dieser Entwicklung. Wir haben ja schon 1980 so einen interdisziplinären Arbeitskreis gehabt. Da waren so 10, 12 Frauen, Akademikerinnen. Zumeist kamen die irgendwie aus dem kulturwissenschaftlichen Kontext, waren dann in die Soziologie gegangen oder Völkerkunde nannte bei uns oder Regionalwissenschaft. Also so, aber so ein Kontext. Einige waren an der Akademie der Wissenschaften, denen dann auch untersagt worden ist, an diesem Arbeitskreis teilzunehmen, obwohl wir den Arbeitskreis auf Anraten des damaligen Leiters in der Kulturtheorie, der war nämlich in der Kulturtheorie dann auch irgendwie angebunden, Irene Dölling war die Inspiratorin sozusagen und Initiatorin dieses Arbeitskreises. Wir hatten den formell angemeldet an der Humboldt-Uni, damit die Mitglieder sozusagen auch geschützt sind. Man durfte ja nicht einfach so Zusammenschlüsse bilden. Ne? Wir haben uns dann zwar in unseren Privatwohnungen getroffen, aber er war sozusagen irgendwie, also halboffiziell, wenn man das so nennt. Und haben in diesem Arbeitskreis, also das war auch eine tolle Erfahrung, da war ich ja dann auch schon promoviert. Das war dann schon die Zeit, da war ich an der Akademie der pädagogischen Wissenschaften in der Bildungssoziologie und habe bildungssoziologische Forschung gemacht und da beispielsweise unter dieser Fragestellung der Geschlechtersozialisation. Mhm. Wie kommt es denn, dass wenn vermeintlich alle gleiche Bedingungen haben, warum kommen nicht gleiche draus oder so? Ja? Mhm. Schulerfolge und ja. Da hatten wir dann in diesem Arbeitskreis haben wir eines Teils sozusagen unsere eigenen Themen diskutiert, jenseits dieser offiziellen Debatten über sozialistische Familie, sozialistische Frau und so weiter. Ne? Und haben uns damit, das war ja auch für mich, für andere sicherlich auch nicht, war ja nicht so sehr einfach, in der Forschung, in der Bildungssoziologie beispielsweise, dann das Geschlechterthema unter meiner Perspektive sozusagen zu beforschen. Ne? Also es musste ja irgendwie begründet werden, weil ab Anfang der 70er Jahre galt die Gleichberechtigung in der DDR als verwirklicht. Mhm. Punkt. Ja, also insofern sich da mit den Geschlechterverhältnissen zu beschäftigen, konnte nur bürgerliche Soziologie sein. Ja. Und vom Klassenfeind sozusagen infiltriert oder wie auch immer. Und da hatten wir eben diesen Arbeitskreis, wo wir eines Teils unsere Themen oder eben auch was, die Publikation von Christa Wolf oder Morgner oder ja, also die feministische Literatur diskutiert haben und dann uns auch zunehmend mit westlicher Literatur, feministischer Literatur beschäftigt haben. Und auch da ist es so, dass die Staatsbibliothek, ich meine, gut, da braucht man so einen sogenannten Giftschein, ja, dass man berechtigt ist, diese Literatur zu Forschungszwecken zu lesen, aber man konnte sie lesen. Ja? Oder also Irene Dölling hatte dann schon auf Beziehungen, die hatte Aufenthalt in den USA und hatte da dann Kontakte und ich hatte eine riesen Westverwandtschaft, die mir dann auch das eine oder andere mitgebracht hat, sodass wir tatsächlich die aktuelle feministische Literatur diskutiert haben. Also ich kann mich erinnern, als die ersten Treffen dann nach dem Mauerfall stattfanden, die Westfeministinnen teilweise überrascht waren, dass wir so tatsächlich auf dem Stand der Dinge waren, kann man so sagen. Ne?
Und ist das Zentrum, das ist ja 89 gegründet worden.
Das Zentrum ist 89.
Im Zuge schon der sich verändernden Situation, ja, oder war das da noch, ja, gar nicht in Sicht, ja. Ja. Und es ging trotzdem, das, ja, zu gründen?
Ja gut, also ich hatte jetzt ein bisschen ausufernd geantwortet. Also das war sozusagen der Beginn und wir hatten diesen Arbeitskreis fast 10 Jahre lang. Mhm. Also haben sozusagen uns da wechselseitig den Rücken gestärkt und diskutiert und dann war ein Punkt erreicht, dass wir dachten, also das kann nicht alles sein. Also jetzt muss ja irgendwie nach außen gehen. Ja, wir können uns ja nicht nur immer selbst erzählen, wie schlimm die Welt ist und so. Und das war der Anlass, dass wir 89 eine Publikation gemacht haben. Also das war auf, was man so graue Schriften oder so nennt, die in den kulturwissenschaftlichen Mitteilungen. Ein ganzes Heft hatten wir dann gemacht zur Frauenforschung in der Bundesrepublik. Oh. Und genau. Und hatten das sozusagen natürlich auch benutzt, um unsere Fragen, ja, also liegt ja dann nahe, ja, also war irgendwie, ja, also der Aufhänger war die Frauenforschung in der Bundesrepublik, aber es war klar, ja, was bei uns die offenen Felder sozusagen sind. Und das war im Grunde genommen der Abschluss unseres Arbeitskreises, der 10 Jahre etwa das existiert hatte. Und da spaltete es sich dann. Also da gab es dann eine Fraktion in unserem Arbeitskreis, die sagte, also weg von diesen akademischen Diskursen, wir müssen sozusagen in die Bewegung. Und Ina Merkel war, wenn der Name euch was sagt, eine Vertreterin, die ja dann auch am runden Tisch saß nach dem Fall der Mauer. Und wir, also zum Beispiel Irene Dölling und ich, wir waren der Meinung, also politische, feministische Arbeit ist auch Arbeit in der Universität, wenn man sozusagen dafür sorgt, wenn man Form findet, dass das Geschlechterthema verankert ist in den Curricula und so weiter. Und hatten dann also diese Idee, so ein Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung zu gründen, 89, und haben den Antrag im Frühjahr 1989 schon eingereicht beim Prorektor Dieter Klein. Also war auch aufgeschlossen, aber sozusagen, naja, in Arbeit sozusagen. Und dann verdichteten sich ja diese Prozesse. Also das brodelte ja überall, auch in der Universität. Genau in dieser Zeit waren wir dann also mit diesem Zentrumsgedanken da, sodass das dann, und unsere Idee war ja wirklich, also nicht ein Zentrum für Frauenforschung isoliert, also was eigene Forschung, sondern in den Fächern, also ne, wo Fächer, Fakultäten vernetzt sind und sozusagen universitätsweit die Curricula darüber nachdenken müssen oder so angelegt werden müssen, dass auch das Geschlechterthema irgendwie verankert wird. Ja, und dann war im Herbst 89, also der Gründungstag war dann der 1. Dezember, glaube ich, 1989, da hatten wir dann tatsächlich dieses Zentrum gegründet, ja, was, also wo ich immer noch mal denke, ja, also das war eine gute Leistung, weil das eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass dann, als die Universität sozusagen umstrukturiert wurde, ja, auch dieser Gedanke, das war ja selbst für westdeutsche Verhältnisse, war keineswegs selbstverständlich, dass da in den Fächern auch Geschlechterthemen verankert sein müssten. Ne? Also das war eine wichtige Voraussetzung, dass dann auch Professuren geschaffen wurden mit einer entsprechenden Denomination. Hätten wir das nicht gehabt, wäre das sehr schnell wieder, ja, weg gewesen, ja, vom Fenster. Also insofern war das eine große...
Ja, das ist ja bis heute dann...
Ja, genau. Das ist zwar jetzt unter einer anderen Perspektive, also da hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Ne? Damals, uns ging es ja, ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen ostdeutscher und westdeutscher Denke, weiß jetzt nicht, ob man so weit gehen kann. Aber also es war dann einfach auffällig und fällt mir bis heute auf, dass so diese Strukturfragen, also das, was vielleicht irgendwie vom Materialismus nahegelegt wird, ja, materialistische Denken, wirklich prioritär war. Ja. Wir, also noch lange für uns, also viel uns, sage ich jetzt mal, ostdeutsche Forscherinnen, die Frage tatsächlich nach gleicher Erwerbsarbeit, gleicher Arbeitsteilung und solche Fragen viel relevanter waren als diese Identitätsfragen, die ja dann zunehmend sozusagen die Diskurse bestimmt haben, bis hin, dass das andere Thema nahezu verdrängt ist, was mich ein bisschen ärgert, ja. Dass so wenig über Strukturen, na, Geschlechterverhältnisse als Strukturverhältnisse debattiert wird.
Da frage ich doch nochmal, also eine, ohne davon abzulenken zu wollen, aber eine andere Frage, weil ich das so ein bisschen kenne, in Bielefeld gab es ja auch schon so ein interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung. Ja. Ich glaube, würde auch sagen, früher. Also das wäre meine Frage, gab es da so eine konkrete Inspiration? Ja. Und dann meine Anschlussfrage daran, was mich auch noch interessiert, ich lese ja die DDR als so einen Zwischenraum zwischen diesen westdeutschen Diskursen natürlich, aber auch zwischen den osteuropäischen sozialistischen Staaten, wo vielleicht auch solche Sachen passiert sind. Also wir wissen so ein bisschen aus der Forschung, Polen mit den Abtreibungsrechten war da sehr weit, also da gab es auch solche Forschungsstrukturen, also war das vor allem so eine Inspiration am westdeutschen Modell oder kamen da vielleicht auch Sachen zusammen aus Osteuropa und dem westdeutschen Modell, das fände ich interessant.
Ja, ja. Also die Inspiration kam eher aus Westdeutschland, muss ich wirklich so sagen. Gerade dieses Zentrum in Bielefeld, also war ein konkretes Modell. Ich hatte nämlich im Rahmen des Kulturabkommens, hatte ich 89 eine Reise, so eine Forschungsaufenthalt an der Uni Bielefeld, Bremen und Osnabrück. Und da, das habe ich vornehmlich natürlich unter der Perspektive von Geschlechterforschung gemacht, wie man das institutionalisieren kann. Und da war Bielefeld das Modell, was uns so vorschwebte, ganz klar. Mhm. Und in den osteuropäischen Ländern, klar, in Polen, also bis die Geschlechterforschung da sich im Sinne auch von Gender Studies oder so irgendwie durchsetzen konnte, wenn sie sich überhaupt durchsetzen konnte, war ja bloß eine zeitweilige Geschichte. Also wir hatten dann doch relativ schnell auch Kontakte an die Uni Warschau, wo tatsächlich auch so Bestrebungen gab, Gender Studies zu installieren, und nach Prag. Und so, also diese Kontakte hatten wir, aber die Inspiration, und das muss ich einfach so sagen, ja, die kam schon eher aus dem westlich-feministischen Diskurs, obwohl auch damals schon sehr deutlich wurde, in welchem Maße sich die Perspektiven da auch unterschieden haben, ja, also das ist sehr schnell auch in den Debatten mit den westdeutschen Kollegen, Kolleginnen deutlich geworden. Und wir hatten ja am CIF damals, das war noch die erste wissenschaftliche Direktorin, war Irene Dölling. Und da ging es darum, die hat es sehr unter dem Schwerpunkt gemacht, Ostfem. Also gibt es einen deutschen osteuropäischen Feminismus, ja, und wie verhindert Mann bzw. Frau, dass sozusagen auch in diesen Bereichen alle sofort von Westdeutschen überlagert wird, weil das waren ja unsere Erfahrungen damals, ne? Wir, also kann mich noch sehr genau erinnern an diese Debatten. War ein Riesenkongress hier im Weißen See, in der Dynamo-Sporthalle, wo Ost- und Westfeministinnen sich trafen. War wohl 90, muss das gewesen sein. Und also für die Westfrauen, also die schrien dann immer, wenn die sagte, ich bin Lehrerin, nee, ich bin Lehrer für so und so, sagt die ostdeutsche Kollegin da. Ja. Dann brüllten die Lehrerin oder Ingenieurin, Und die Ostdeutschen, die hatten ja tatsächlich auch andere Erfahrungen, was die Partnerschaft mit Männern, männlichen Kollegen oder eben auch Ehepartnern, Sexualpartnern oder irgendwie so, die hatten großes Interesse daran, ihre Partner mitzubringen, was ja auch eigentlich sinnvoll gewesen wäre, ja. Aber das war dann nicht möglich. Die durften ihre Partner nicht mitbringen, war unter Ausschluss sozusagen. Aber die Westfrauen haben zum Teil ihre Hunde mitgebracht. Und da gab es eine große Diskussion, warum die ihre Hunde mitbringen dürfen und die Ostfrauen nicht mal ihre Partner, ja. Sodass da doch schon auch sehr viel aufeinander gestoßen ist. Und die Reaktion zum Teil dann war, sich abzuschotten von den Westfeministinnen. Also Diskussionen nur unter Ausschluss zu machen. Ja, sind mehrere Ostfem-Kongresse oder Tagungen am ZIF damals durchgeführt worden, wo eben Westkollegen entweder gar nicht anwesend sein durften oder kein Rederecht bekamen. Ja, also ein bisschen auch natürlich problematisch, aber nachvollziehbar, fand ich, ne? Und das ging allerdings nur so bis Mitte der 90er Jahre. Dann waren ja auch schon doch eine Reihe von Westprofessorinnen an der Uni berufen. Ne? Da war ich dann für 10 Jahre Leiterin des ZIF und ich hatte dann schon auch die Neigung, also der Integration. Es war nicht so einfach. Also erstmal ist natürlich auf diesem Hintergrund, den gerade beschrieben wurde, das ZIF auch als so ein Ostding da war genommen worden, wo sich die Westprofessorinnen erstmal auch zurückhielten. Ja. Und das fand ich irgendwie bedauerlich und dann wären ja auch viele Chancen vertan gewesen. Ja, und habe also zunehmend dann die Westkolleginnen da mit integriert, bis es dann auch ja auf diese gemeinsame ZDG, da war ja dann schon klar, also dieser gemeinsame Studiengang Gender Studies und so. Das hatten wir damals nicht im Sinn. Also wir sage ich jetzt mal, die Ostgründerinnen, unsere Idee war nicht, einen eigenen Studiengang Gender Studies zu machen. Also unsere Zielstellung war, in den Fächern Geschlechterperspektiven zu verankern und also systematisch zu verankern, verpflichtend zu verankern und nicht einen extra Studiengang. Also ich finde, die Frage ist bis heute offen, ja. Also ob das sinnvoll oder anders besser wäre, kann ich nicht beurteilen. Also der Studiengang ist ja erfolgreich.
Na, ein bisschen passiert ja, glaube ich, schon trotzdem noch beides, ne? Dadurch, dass sie dann die Professorinnen in den Disziplinen sind, in den Erziehungswissenschaften auch ein bisschen Radau machen, weil Radau machen ist zu viel dafür gesagt, aber sie bringen sich da schon ein, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem, ich finde es irgendwie schön, diese Geschichte so erzählt nochmal zu hören, weil wie die Geschichte, glaube ich, wie ich sie, ohne mich damit zu beschäftigen, höre, ist, dass das schon eine Sache ist, die erst nach 90 sozusagen losgeht und dann da institutionalisiert wird und es ist schon interessant, dass diese Vorgeschichte oft so runterfällt, aber...
Und wie war das denn aber? Also jetzt klingt es ja so, okay, es war jetzt die Wende, ist jetzt gerade hier so nebenbei passiert und dann sind Sie da Leiterin geworden und es ging irgendwie sozusagen einfach weiter. Das war ja wahrscheinlich nicht so einfach. Also es war ja eine wahrscheinlich riesige Umstrukturierung, gerade in diesen Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften. Viele mussten wahrscheinlich gehen, die vorher da gelehrt und geforscht haben. Ja, wie war das denn? Wie haben Sie das auch empfunden? Wie schwer oder leicht war es denn dann auch in der Struktur weiterzuarbeiten?
Ja, also das war schon wirklich eine große Herausforderung. Ich war damals erst die gewählte Dekanin der damaligen, damals war die Universität noch ein bisschen anders strukturiert als heute. Da gab es nämlich eine naturwissenschaftliche Fakultät und eine gesellschaftswissenschaftliche Fakultät. Und zur gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät gehörten sozusagen von den Wirtschaftswissenschaften eben bis zur Soziologie alle. Und also 89 war ja so, das ganze Jahr war eigentlich schon so ein Umbruchsjahr. Mhm. Ne? Da waren ja die, in den Sommerferien sind viele abgehauen. Das war einfach, ne? Auch viele Studenten, die waren ja dann im September nicht mehr da. Mhm. Und also es brodelte das ganze Jahr über. Und also insofern war klar, dass auch die Universitätsstrukturen sich irgendwie verändern müssten und die damalige Dekanin eben dieser Riesenfakultät, ja, die sollte eben erneuert werden und ich bin gefragt worden, ob ich das machen würde. Also wusste da erstmal nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Und damals war dann zunächst auch erstmal nur, dass man dann die Promotionsurkunden unterschrieb als Dekanin der Fakultät. Und dann ging es aber sukzessive um die Erneuerung der Universität. Und das war wirklich, also habe ich mir zunächst leichter vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Also ich hatte auch zunächst gedacht, also wir erneuern uns, ja. Also ja. Ne, wir haben in der Soziologie waren meine Erfahrungen da vielleicht auch ein bisschen besonders, weil ich war damals dann schon am Institut für Soziologie, war da Direktorin für Forschung und das Institut für Soziologie hatte schon so einen Umbauprozess hinter sich. Also bevor das sozusagen groß an der Uni war, ist wie unter der Käseglocke durfte die Soziologie so ein Professionalisierung, Entkopplung von der marxistisch-leninistischen Grundausbildung. Mhm. Das war ja so, dass 2 Jahre haben die ja erstmal ja nicht gehört von Soziologie, sondern ja, war. Mhm. Und wir hatten dann unter Arthur Meyer, der damals auch in der Bildungssoziologie mein Vorgesetzter war, diese Erneuerung der Soziologie schon. Ja, und das war sozusagen meine Vorstellung, wie die Universität auch erneuert werden muss. Ja, also stärker die Fächer also zur Geltung zu bringen, zu entkoppeln von dieser Marxismus-Leninismus-Ausrichtung und so weiter. Und aber das war natürlich leichter gesagt als getan. Also erstens war das eine Riesensektion, die Sektion Marxismus-Leninismus. Das waren auch Menschen, muss man ja auch mal sagen, ja, die auch ihre berechtigten Interessen hatten. Dann sind ja Ehrenkommissionen und alles Mögliche, ja, wo dann irgendwie geprüft wurde, wie hat sich der oder die dann verhalten, hat man irgendwie jemandem geschadet oder so, war mal bei der Stasi. Und auf diesem Hintergrund haben so viele persönliche Kämpfe auch stattgefunden, ja. Dann also nach dem Mauerfall war ja dann sowieso klar, also da greift noch was anderes, ja. Dann war ja auch der Berliner Senat plötzlich mit am Tisch, ja. Also konnten wir nicht mehr so autonom dann, ja. Und dann rückten die vielen Westkollegen an, vielleicht gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht und in jedem Fall mit eigenem Interesse. Also es war so eine Mixtur von zusammenbrechenden Strukturen, ja auch der Versuch, neue Strukturen zu schaffen mit den alten Leuten. Also das Alten sage ich jetzt mal nicht im Sinne von Alter, sondern den Etablierten. Also das war so, also im Grunde genommen nicht machbar. Ich war dann schon Dekanin der sozialwissenschaftlichen Fakultät. Also wir hatten dann schon umorganisiert. Die Soziologie war dann mit der Politikwissenschaft. Mhm. Politikwissenschaften waren dann im Grunde genommen die MLer, die sich dann Politikwissenschaftler nannten. Ein Rieseninstitut zunächst von 160 Mitarbeitern. Der war früher an der Humboldt und sozusagen sollte auch zur Wiedergutmachung, sollte ihm auch ein sozialökologisches Institut bewilligt werden. Und und ich hatte dann als Dekanin dieser sozialwissenschaftlichen Fakultät, weil also nicht mehr die ganze, ja, sondern nur noch für diese kleiner geschnittene sozialwissenschaftliche Fakultät, die Dekanin. Und man hatte einfach dann auf den Personallisten gesehen, ja, das wurde immer größer, immer größer. Man wusste einfach gar nicht mehr, wer dazugehörte. auch irgendwie verständlich. Da sind Institute abgewickelt worden außerhalb der Universität. Ja, da haben dann viele natürlich versucht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, ja. Also auch eine große Ratlosigkeit und auch ein Zeitdruck. Also es musste ja irgendwie, ne, weil der Senat eben, wie gesagt, auch mit am Tisch saß. Und damals war Frau Riedmüller Wissenschaftssenatorin, die auch ganz klar gesagt hat, also das wird einfach abgewickelt. Ja. Schlusspunkt, ja. Und das betraf dann die gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche. Und meine Vorstellung war dann, also das geht eigentlich nur unter Professionalisierungsgesichtspunkten. Eine Neustrukturierung der Universität geht nur unter der Fragestellung, was ist der State of the Art, wer vertritt den und so. Ja. Auch irgendwie illusionär, aber das war so meine Vorstellung. Und insofern war ich durchaus dafür, für diese Struktur- und Berufungskommission, die ja dann, was nicht unbedingt meine Vorstellung war, primär, also westlich besetzt waren. Also die waren, ne, halbe, aber der Vorsitzende, die Vorsitzende war immer West. Da hatten wir dann einigermaßen das Glück, sage ich jetzt mal, in den Sozialwissenschaften andere, die waren da ganz rigoros abgewickelt oder, ja, das sind die Alten, darum sollen sich mal andere kümmern, wir machen jetzt eine neue Struktur, was auch, also, ja, merkwürdig war. Und ja, also in den Sozialwissenschaften war ich dann auch in der Struktur- und Berufungskommission, aber habe wie alle anderen erstmal auch meinen Job verloren. Also die gab es ja einfach gar nicht mehr, die Position. Ne? Und wir mussten schön alle einreichen, was so in unseren Schreibtischen war. Und dann ist evaluiert worden. Ne? Und das war schon also für viele hart. Ich sage mir immer, ich hatte wahnsinniges Glück. Das hing auch damit zusammen, dass ich noch nicht so verbraucht war. Ich war nicht so vermittelt in den politischen, also in den SED-Strukturen, war zwar Genossin, aber ja, habe mich da immer sozusagen ein bisschen am Rand gehalten, war, wenn man so will, erfahren genug, also weit genug qualifiziert, aber eben nicht noch zu nicht zu, so dass ich auch in Frage kam für neue Position, für eine neue Position, aber auch meine Position war dann so, da ist ja sozusagen am grünen Tisch ist eine Struktur entworfen worden für den Fachbereich, also wie, da ist ja auch für die Sozialwissenschaften ist das sozusagen neu gemacht worden. Das war ja auch im Westen nicht so, sondern wir waren dann auch das Modell dafür, wie künftig die Bundesdeutschen, die sie ja auch irgendwie dann mittlerweile so locker flockig und keine Strukturen mehr hatten, also jedenfalls nach der Auffassung mancher Wissenschaftsgutachter. Ja, also wir hatten dann eine Struktur, wo dann bestimmte Positionen, die schon da waren, also meine Position zum Beispiel, ich habe ja immer Familiensoziologie, Geschlechtersoziologie gemacht, immer auch Jugendforschung. Da gab es dann eine Professur, die so ausgeschrieben wurde, dass sie meiner Qualifikation entsprach. Ne? Also in der Soziologie war es so, dass es Kerne gab, Methoden, Theorie, Mikro-Makrosoziologie und ein Spielbein oder so. Und das war dann unter Umständen Geschlechterforschung oder eben so. Und in dieser Struktur- und Berufungskommission ist dann entschieden worden, dass diese künftigen Professuren, wo es positive Evaluierungen gab, ausgeschrieben werden mit dem Vermerk, dass die Bewerber, Bewerberinnen einschlägige Erfahrungen in ostdeutschen Hochschulen, Schubel. Und da sonst, und das war ein Aufschrei, das war positive Diskriminierung. Der Vorsitzende der Struktur- und Berufungskommission ist gedroht worden zu klagen, dass gegen ihn geklagt wird, eben wegen dieser positiven Diskriminierung. Aber gut, also so bin ich auf diese Professur gekommen und auch die anderen. Ich war ja dann die Einzige, die eine entfristete Professur nach neuem Recht hatte da. Irene Dölling zum Beispiel hat ihre Professur verloren. Ja? Also da ist die Christina von Braun auf ihre Professur berufen worden. Also das war sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Fächern, Fakultäten, wie da verfahren wurde. Ja. Ja? Und bei uns war das eben so, ich war die einzige Frau, die einzige auf einer Entfristung sozusagen. Dann hatten wir noch den Arthur Meyer und Dieter Klein, die auch positiv evaluiert waren, die auch empfohlen worden sind für eine neue Professur, wo der politische Senat aber gesagt hat, no, geht nicht, ja, die waren zu sehr verwickelt, die haben dann nur eine befristete nach altem Recht gekriegt, also nicht nach neuem Hochschulrecht. Und Dieter Segert, Politikwissenschaften, der hatte dann eine befristete Professur. Aha. Wir waren die einzigen Ostmenschen und 15, also ich unter 15 männlichen Herrn Professoren, ja. Also, ja.
Das ist ja ein bisschen die Geschichte, ne? In diesen Umstrukturierungen, die Ostuniversitäten haben, sage ich jetzt mal, die westdeutschen Männer gewonnen, verloren in absteigender Reihenfolge haben dann die Frauen.
Richtig.
Und dann in der Frauengruppe haben die Ostfrauen nochmal am meisten verloren. Das ist ja, glaube ich, um hier ihren Forschungsstand kurz
nochmal
Ihnen vorzutragen.
Sehr, sehr gut. Ja,
so wie ich das hier überblicke.
Ja.
Aber wir hatten ja hier zum Beispiel auch uns die Frage vorgenommen, hatten Sie Hoffnung oder Befürchtung? Also, was ich hier höre bei Ihnen, Sie hatten so ein bisschen vielleicht gedacht, Sie reformieren sich aus sich selbst heraus.
Mhm.
So ein bisschen, sage ich jetzt mal, dritter Weg nochmal.
Richtig.
Reform des Sozialismus. Aber das ging dann, da gab es vielleicht so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo es so aussah, als wäre das überhaupt möglich, dass sich relativ schnell schloss. Und dann haben Sie aber jetzt geschickt, würde ich ja sagen, das Beste aus der Situation versucht zu machen.
Ja. Na, ich war weniger optimistisch als andere. Also ich habe ja diesen Aufruf zum Beispiel, der von Christa Wolf und anderen initiiert war, Rettung des Landes, da habe ich schon nicht mehr dran geglaubt. Also da habe ich gedacht, das kann einfach nicht funktionieren. Ja, so. Wenn man, es war ja die Befürchtung sozusagen der Bevölkerung, dass wieder irgendjemand kommt. Ich meine, das ist auch dann passiert, aber so, ja, dass wir irgendwelche, die das sagen haben, uns jetzt wieder sagen sollen, wollen, wie lang zu gehen hat. Also insofern war ich da skeptischer von Anfang an. Ja. Also ich hatte ja hier auf meinem Balkon, könnt ihr ja sehen, am 10. erst, am 9. November, als die Mauer fiel, sehr interessante Geschichte, da war ich nämlich auf einer Geburtstagsfeier einer damaligen Studienkollegin, mit der ich bis heute befreundet bin, die hat ihren 40. Geburtstag gefeiert am 9.11. und hatte einen kleinen Sohn. Deshalb haben wir in der Kneipe gefeiert. Der Partner von meiner Freundin hat den Sohn ins Bett gebracht, hat also insofern dann die Abendschau oder so, kam in die Kneipe, die war irgendwie Friedrichsfelde, da irgendwie um den Neubauviertel, kam in die Kneipe und sagt, stellt euch mal vor, die Mauer ist offen. Und wir haben alle so gesagt, Mensch, setz dich mal, schätzt du wohl gerne. Wir haben es einfach nicht geglaubt, weil Friedrichsfelde war das jetzt auch nicht so wie hier vielleicht, dass dann irgendwie gleich Tumult war. Also er sagt, na okay, wir nehmen ja dann noch einen Absacker bei uns und dann könnt ihr ja die Nachrichten sehen. Und das haben wir dann gemacht und dann war tatsächlich ja so, ja. Dann großer Familienstreit, also zwischen Sohn und seinem Vater. Der Vater war einer der wichtigen Architekturmenschen in der DDR und da war großer Teil. Der Sohn sagte, ja, habt ihr verzapft und ihr wart nicht reformfähig und der Vater sagt, ja, und ihr wollt immer alles gleich und denkt nicht nach, du bist überhaupt nicht mehr mein Sohn, knallt in die Tür. Und dann war ich, also ich war so durcheinander, es war nicht geplant, dass ich da schlafe, bin dann aber da geblieben. Und der Partner von meiner Freundin hat mich dann am nächsten Morgen mitgenommen, also hierher. Und da sah ich schon, wir kamen mit dem Auto hier, Massen morgens am 10., ja, hier auf der Straße, Heinrich-Heine-Straße, gingen die dann da zum Grenzübergang und dann kam hier hoch, stellte mich auf den Balkon und dachte, das kann nicht wahr sein. Das war wie ein Demonstrationszug, wo der immer schneller wurde, weil offensichtlich die Hinteren dann Angst haben, ja, wenn die da vorne nicht richtig schnell laufen, dann schaffen wir es nicht mehr. Also ja, so, also das hat mich so beeindruckt, ich habe gedacht, Mensch, nee, also was haben wir uns da jahrelang vorgemacht, ja, und bin richtig im wahrsten Sinne des Wortes, muss man so sagen, zusammengebrochen, ja, ich hatte, also mein Körper hat schneller reagiert als mein Kopf, ja, ich hatte dann so eine Blockade im Rücken, dass ich tagelang mich nicht rühren konnte, ja, und dann war es tatsächlich so, hat eine Freundin mich angerufen, was hast du denn, was ist denn mit dir am Telefon, ich sage, ja, ich weiß auch nicht, so, ich finde einfach keine Haltung und habe das aber auf meinem Rücken gezogen und mir dabei selbst gesagt, was eigentlich mein Problem war. Ja.
Ja, man ist so überrollt worden dann
ja,
auch
ja.
Von diesem
Eis. Naja, und bei mir war ja wirklich, weil diese Mauer ging bis zum Schluss durch meine Familie. Meine Mutter ist ja dann 1978 als Rentnerin in den Westen wiedergezogen. Da war ich gerade dabei, mich irgendwie zu etablieren in den akademischen Strukturen. Und dann musste ich dann mich rechtfertigen. War auch klar, Reisekader würde ich nicht werden und solche Geschichten. Ja, also immer. Und plötzlich war das halt weg. Ja.
Na und aber es fing was Neues, also man musste sich dann wieder rechtfertigen.
Natürlich,
oder anders. Es ging wieder ein Stück, fast
absolut.
Wie von, ich wollte nicht von vorne, aber es war ja nochmal so eine
Weise.
Totale Zäsur, wo man dann plötzlich wieder sich finden musste.
Ja.
Und
also
beruflich,
ich
aber ja auch persönlich.
Also ich habe mich da wirklich, musste zu sagen, als akademische Migrantin dann verstanden, also in dem neuen System. Ne? Mit denen, da war ich ja nun gerade Dekanin, die mussten mich auf gewisse Weise respektieren. Ich konnte auch sagen, die müssen ein Seminar machen zu Geschlechterfragen. Ja. Aber ich meine, insgesamt, in Zierheim haben die mich natürlich belächelt, ja, haben sich immer daran gestört, dass ich ja so Berlinere, ja, das ist ja nicht fein, ja, der akademischen Strukturen und überhaupt diese Gender-Thema, alles subjektiv.
Und der Klassismus hat sie dann am Ende, würde ich sagen, nochmal eingeholt. Das waren doch dann alles auch Upper-Class-Boys.
Absolut, absolut, genau so.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber wirklich, wie viel da zusammengekommen ist, dass die dann schon auf so einer Position ja auch waren, die das dann auch ermöglicht hat, also nicht nur weiter selber zu forschen und zu lernen, aber auch so strukturell auch weiterhin Sachen auch zu verstetigen und zu verankern, was ja auch immer so ihr Anliegen war.
Ja, ja.
Wir müssen ja auch gleich nochmal vom Balkon gucken und dann einfach für unsere Fantasie, wenn man da eine Kamera, da gab nicht so viele Kameras in der DDR, weil das ist wahrscheinlich so ein goldenes Foto. Wie man
das wäre Wahnsinn. Ja. Also ich meine, damals wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen, weil ich war selbst so erschüttert. Also man kann es sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Weil ich meine, meine Tochter, die war noch nicht ganz mit dem Studium fertig und also man denkt ja dann auch, ja, was wird jetzt, was macht die? Und
ich stelle hier nochmal eine Frage zu den Männern. Also Arthur Meyer, der große Zampano, sage ich jetzt mal, in der DDR. Also ich habe seine Biografie gesehen, das ist eine joviale Biografie. Ja. Und dann habe ich. Also so ein Vibe gibt einem allein diese, er hat da vorne so ein Foto drauf oder so lässig. Wie war das sozusagen? Dieser Shift zwischen diesen beiden Typen von, eigentlich mussten sie nochmal einen neuen Umgang mit diesen komischen, also dieser jeweils, diesen Dominierungsweisen, die diese Männer haben.
Ja.
Wie konnte man bestimmte Tricks, die mit Arthur funktioniert haben, konnte man das wiederverwenden oder hat das nicht so gut funktioniert?
Tja, also ich glaube, das sind so feine Ebenen, die ich mir selbst nicht mehr so richtig bewusst machen kann. Aber bestimmte Umgangsformen, da haben sie schon recht. Und Arthur Meyer, muss ich einfach so sagen, auch zu seiner Verteidigung, war für mich der Lehrer. Ja. Ich habe bei ihm Soziologie gelernt und habe auf diesem Hintergrund auch über vieles hinweggesehen. Ja. Also, was man sich jetzt vielleicht nicht mehr gefallen lassen würde, war damals zu DDR-Zeiten durchaus gang und gäbe. Ja. Also, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Also, es war einfach so, zu Arbeitsbeziehungen gehörten auch sexualisierte Verhältnisse, mehr oder weniger, oder erotisierte Verhältnisse, um es vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu formulieren. Ja, also es war immer so ein gewisses Spiel, so.
und man musste einem schon sehr erotische Vibes aus, auch in dieser Biografie. Es ist halt so eine Mischung aus akademischer Biografie und Liebesbiografie.
Ja.
Und man freut sich für ihn, aber gleichzeitig denkt man auch,
er hat seine Position auch sehr ausgenutzt. Und ja, man musste Mechanismen für sich selbst finden, sich da nicht irgendwie zu opfern oder untergebuttert zu werden. Und wir hatten also große Auseinandersetzungen, weil zum Beispiel in der meine Habilitation, eigentlich sollte ich aufgebaut werden als Nachfolgerin von Arthur Meyer, als Leiterin der Bildungssoziologie. Ja. Also so ist ein Plan gewesen, ohne mit mir irgendwie, aber genau, also so war der Plan. Genau, und insofern hatte ich tatsächlich eine Aspirantur, um eine Habilitation zu schreiben. Und die hatte ich dann schon zur Geschlechtersozialisation, als in Schule, Familie und sozialem Umfeld, so ungefähr war der Titel. Und da habe ich natürlich aus einer feministischen Position und Feministinnen, weitgehend aus dem Westen, woher denn sonst, zitiert. Arthur Meyer war ja mein Vorgesetzter und auch Betreuer gab es ja nicht mehr für Habil, aber Gutachter. So. Und hatte dann gelesen und hat dann gesagt, sag mal, wo willst du denn diese Habilitation einreichen? Vielleicht an der Westhochschule? Ja, und dann war auch klar, was dann notwendig war, die DDR, Inge Lange oder so damit eingearbeitet. Und dann war aber klar, ich durfte die nicht verteidigen an der Akademie der pädagogischen Wissenschaften, was letzten Endes auch wieder Glück für mich war, weil ich hatte ja immer noch gute Beziehungen zu den Kulturwissenschaften. Und dann war klar, ich reiche die einfach an der Humboldt-Universität als Externe ein. Und das war letzten Endes mein Glück. Dadurch hatte ich auch ein Argument, wegzugehen von der Akademie und an die Humboldt zu gehen. Wäre ich an der APW gewesen, wäre ich abgewickelt worden. Also ohne Wenn und Aber. Ja? Also die hatten null Chancen, wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja? Also das muss man auch wissen.
Ist so eine kleine Gemeinsamkeit zwischen Ost und West. Am Ende ist auch viel Glück dabei.
Absolut.
Glück, absolut. Netzwerke, Zufälle. Absolut. Der Verrückte.
Und ich denke tatsächlich, also wir haben mal so eine Biografie, gibt so ein Buch über Biografien von westlichen Professorinnen auf diesem Feld, Geschlechterforschung. Ja.
Von Anne Schlüter, vielleicht habe ich das sogar gelesen.
Nee, das ist von Vogel, heißt die.
Dann habe ich ein anderes Buch.
Ja. Aber es ist ja interessant, wenn es noch eins gibt. Also jedenfalls da diese Biografien, die zeigen, dass es bei Frauen vielleicht sogar noch üblicher ist als bei Männern. Also dieser Zufall, Glück oder dass Frauen sich stärker dazu bekennen, dass es Glück war und nicht daraus irgendein Ding machen. Ja, und dann war ich ja so exzellent, dass gar nichts anderes übrig blieb, als mir die Position zu geben oder so. Ne?
Und das, finde ich, war ja aber trotzdem auch ein Zeichen oder hat sich vielleicht auch so gefügt, weil sie ja trotzdem diese Themen, die ihnen wichtig waren, immer wieder gesetzt haben und nicht einfach sozusagen zu 120% sich nach dem gerichtet haben, was die Erwartung war, um dann die ganz eindeutige, klare Karriere in der DDR zu machen. Also es ist ja auch, wie schon gesagt, ein Zusammenspiel. Aber klar, auch von welche Leute trifft man, von wem wurde man gefördert, von wem nicht. Das ist ja bis heute, also gerade ja auch in den akademischen Kreisen, geht das ja auch vielen beruflichen Feldern oft ja gar nicht ohne. Deswegen ist es ja auch so verfestigt, wo Leute hinkommen und wo nicht.
Ich hänge ja noch in der Uni, deswegen ein bisschen glaube ich, möchte ich mir das immer noch einreden, dass es genau sowas ist. Irgendwie, sie sind jung, sie denken, hier stimmt was nicht mit dem Geschlechterverhältnis. Ja. Das muss man sich soziologisch angucken, um es zu verstehen, um die Welt besser zu machen. Und diese Art von Dedicate, also diese Art von Voreingenommenheit und dranbleiben an einer bestimmten Problemlage, dass das ist, wofür Leute belohnt werden mit Professionen. Ich möchte es mir einreden, dass das ein bisschen so ist.
Dann frage ich mich aber gerade nochmal, oder in dem Zusammenhang, das würden Sie dann rückblickend sagen, war es dann eigentlich doch auch Glück, dass die Wende kam? Weil die Geschlechterforschung oder dieses Thema in der DDR hätten sie das vielleicht gar nicht in der Form weiterentwickeln können, weil das ja hieß, es ist ja erledigt, so dass es für die inhaltliche Auseinandersetzung auch was sich mehr Räume eröffnet haben.
Also würden andere sicherlich anders beantworten. Für mich war das tatsächlich eine Befreiung, also ein Befreiungsschlag. Also mit all den Ängsten, die zugleich dann da waren, aber es war eine Befreiung, weil es war ja, ich weiß nicht, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, dieser Mehltau, der da über der DDR lag. Und dann, also was sollte nun noch passieren? Ich war habilitiert, was sollte jetzt, vielleicht werde ich Reisekader, vielleicht nicht darf ich mal was publizieren? Ja, also es war wirklich, also man war ja da in so einem Kasten und dann habe ich tatsächlich, und ich mir jetzt im Nachhinein ja nicht mehr so richtig vorstellen kann, weil es tatsächlich auch ein bisschen trauter erforderte, als ich dann da auch an der Akademie dann mit meiner Habil, da so gegen den Baum gefahren war, gedacht, also was macht er, muss doch irgendeinen Ausweg geben, und bin dann zu dem italienischen, wir hatten ja nur ein Konsulat, also keine Botschaft, mich reingeschlichen über einen Notausgang der Mediziner, des Betriebsarztes, der APW, die hatten in der Mittelstraße, die ja anschließt an die, also die andere Seite ist sozusagen von Untern Linden, und Untern Linden war diese Konsulat. Gedacht, wenn du da durch diesen Notausgang gehst, dann müsstest du doch eigentlich die Treppe runterkommen, wo das Konsulat ist. Was ich dann gemacht habe, also jetzt kann ich es mir nicht mehr vorstellen, weil ich, das ist ja völlig bekloppt, die hätten mich ja da festnehmen können oder was, Da stand unten, also ich bin dann durchgegangen und da stand der Polizist da, die Wache stand dann da, aber wer rauskommt, ist dann auch nicht mehr kontrolliert worden. Also ich bin jedenfalls die Treppe da runter, habe da im Büro geklingelt, hat mir ein freundlicher Mensch aufgemacht und habe ich mein Anliegen, ich hatte auch die Geburtsurkunde von meinem Vater mit, den Pass von meinem Vater mit, und der sagte, natürlich, also wenn Sie nächstes Mal kommen, können Sie den Pass kriegen, aber Ihnen muss klar sein, doppelte Staatsbürgerschaft geht ja nicht, gibt's ja nicht. Also sie müssen sich entlassen lassen aus der DDR-Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft. Ja. Naja, das war dann ein anderes Kapitel. Das hätte ich natürlich, also zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht gemacht.
Das wäre dann ein Karriereende gewesen wahrscheinlich, wenn man das überhaupt versucht.
Okay, aber der Gedanke war...
ich wollte das einfach mal deutlich machen, also dass man da wirklich... Also manchmal war das ja, hat man gedacht, man ist in einem Kopf irgendwie in so einem Käfig, Also das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen. Und insofern war die Wende, nachher war es ja eher ein Umbruch oder Wegbruch, keine Wende, das trifft der Begriff
auch nicht mehr. Wir sind doch hier Projekt Umbruch, hast du dreimal Wende gesagt.
Ich bin nämlich auch eher für diesen Begriff Umbruch. Wende hatten wir zu Anfang irgendwie die Hoffnung, dass es eine progressive Wende geben könnte, aber stattgefunden hat tatsächlich ein Umbruch und Übernahme, muss man auch so sagen.
Das hatte ich mich nicht auch gefragt, weil Sie ja auch so politisch und auch denkend und engagiert. Und was hätten Sie denn anders gemacht, wenn Sie gekonnt hätten in Bezug auf die, das ist ja auch so, ne, das ist jetzt eine Wiedervereinigung, stimmt ja irgendwie auch nicht so richtig, aber man hätte jetzt, die Mauer ist gefallen, es gab da offensichtlich was man nicht mehr so halten konnte. Und jetzt wäre die Frage, wie gestaltet man es denn so, dass es... hätte besser funktioniert oder weniger?
Erstens, glaube ich, war wirklich ein Problem Beitritt, nach dem Beitrittsparagraphen, statt tatsächlich zu überlegen, wie beide irgendwie zusammengehen können. Das hätte eine Verfassungsdiskussion, die es ja gab, aber eben auf eine Bearbeitung des Grundgesetzes notwendig gemacht. Also ich hätte mir auch vorstellen können, also ich will noch mal sagen, im Nachhinein lässt sich das alles einfacher sagen. Damals war so ein Druck, im Kessel, dass ich auch nachvollziehen kann, dass viele, die da das Sagen hatten, dann auch nicht wirklich die Sache in den Griff kriegen konnten. Aber was natürlich denkbar gewesen wäre, wenn man sich so überlegt, also einfach Beitritt im Sinne einer Umstülpung des Institutionengefüges West of Ost, ganz unabhängig davon, wie das vorher war, was es da vielleicht auch an positiven Entwicklungen, moderneren Entwicklungen gegeben hat als im Westen. Da hätte man ja vielleicht auch ein paar positive Anschlusspunkte finden können, die dann auch nicht dazu geführt hätten, dass jetzt so eine Frustration da ist. Ja? Ja. Also was weiß ich, angefangen bei den Polikliniken bis hin eben zum Gleichstellungsvorsprung. Ja? Da gab es ja dann große Diskussionen. Die Arbeitslosigkeit war ja dann enorm hoch. Ne? Da haben ja ernstzunehmende Soziologen, Politologen wie Offe den Vorschlag unterbreitet, die Frauen sollten doch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Bürgergeld für bescheidene Lebensführung, ja, und den Männern den Vortritt lassen.
Das Patriarchat bleibt stabil. Dieselben Ideen 100 Jahre lang, jedes Mal nach der Krise. Lass uns doch einfach die Frauen nach Hause schicken. Problem gelöst.
Ja.
Aber ich finde, ich wollte eben noch, also es ist eher ein Gedanke als eine Frage, irgendwie, das ist so eine, wir sind jetzt so eine Generation, wir erinnern uns selbst nicht mehr. Und diese, also wir wollen ja nicht, dass alles SED und Überwachungsstaat, das wollen wir nicht nochmal neu erzählen, sondern das andere, was da auch war, erzählen. Aber was wir dann manchmal, die Gefahr ist, dass wir vergessen, dass es diese Grenzen im Kopf gibt und dass das so, diese Enge, dass wir die in diesen Erzählungen, die wir sammeln, manchmal dann vergessen. Ich finde es auch immer schön daran, zumindest zu erinnern, dass man da nicht in so einer Verklärung reinfällt. Finde ich irgendwie ganz schön, ja.
Ohne Frage, das ist ja auch genau dieses Spannungsfeld, dass es mit all den Problemen, die dann auch irgendwie die 89, 90 Jahre mit sich gebracht haben, das ist ja auch für viele ja auch eine Chance und auch eine erstmal auch Möglichkeiten eröffnet hat. Mhm. Und trotzdem ist ja die Frage, was, ich glaube auch, das Zeitfenster war so kurz, der Spielraum war begrenzt, aber interessant, also ich frage mich wirklich, was, wie wäre es geworden, hätte man das ernst genommen, dieses okay, wenn wir hier irgendwie über die Vereinigung von zwei Staaten sprechen, dann braucht es auch erstmal zwei Staaten, die sich mehr oder weniger auf Augenhöhe irgendwie treffen. Und die Reformansätze, die es ja auch, die ja weit gediehen waren, trotz der Kürze der Zeit, ja auch mit enormem Engagement von Leuten, da ja eine Basis zu schaffen für eine neue Verfassung, zum Beispiel der, dass das einfach, also das ist schon auch einfach weggewischt worden und nicht, war vielleicht auch nur eine kleine Elite, kann man natürlich auch fragen, wie weit ist das getragen worden dann auch von, aber ich glaube, der Raum ist ja gar nicht erst
aufgemacht. Naja, aber ich meine, das kann sich ja dann nicht vormachen, also die Macht lag einfach bei Kohl und anderen. Ja. Und das war in großen Zügen, war das eine finanzpolitische Frage. Mhm. Im Westen, in der Bundesrepublik, gab es eine Krise. Mhm. Arbeitslosigkeit etc. Und also das war ja dann so eine Möglichkeit, erstens auch andere Themen zu lancieren, auch Chancen zu eröffnen. Also wie viel, das war die, alle die Betriebe aufgekauft haben, in der DDR für ein Appel und ein Ei, um die Platz zu machen und die eigene, Fabrik dann irgendwie zu lancieren. Also es muss man sich schon auch sagen, es war auch ein politisch gewollter, von bestimmten Kräften politisch so gewollter Prozess. Ne? Und insofern auch eine Machtfrage, das ist ja völlig klar. Ja.
Kann man Helmut Kohl gar nicht vorwerfen. Helmut Kohl ist für mich so ein Symbol der Bundesrepublik.
Ja.
Der würde wahrscheinlich sagen, Bundesrepublikaner mit aus Überzeugung, er ist so, der hätte nichts anderes gemacht. Der war einfach froh damit. Aber ich habe kurz Filmidee, die Bundesrepublik geht pleite, die DDR muss die Bundesrepublik Wie hätte das ausgesehen?
Richtig, aber ehrlich gesagt, das haben wir damals manchmal wirklich so gedacht, was wäre eigentlich passiert, wenn die Geschichte andersrum gewesen wäre. Und da muss ich schon sagen, die DDR-Obersten wären da auch nicht freundlicher gewesen. Hätte es auch Abwicklungen gegeben, Besetzungen.
Wir wissen nicht, was für ein Filmgenre das ist. Ist es ein Horrorfilm? Ist es eine Apokalypse? Ist es eine Liebeskomödie? Man weiß es nicht. Aber finde ich schon
interessant.
Liebe Kollegen aus der Netflix-Redaktion, wenn Sie das hören, das würden wir gerne sehen, wie das aussehen würde. Das wäre irgendwie ganz witzig. So.
Na, ich weiß noch damals, also es waren ja dann alle möglichen kleineren Bewegungen und so, die sich dann da bildeten, also in diesen Umstrukturierungen, ne? Also wo noch nicht ganz klar war, wie es passieren würde. Und da hatte tatsächlich also diese offizielle Frauenpolitik, ich war ja dann auch schon damals Mitglied dieses Rates, die Frau in der Sozialistischen Gesellschaft, da ist so eine Sitzung einberufen worden in dem Staatsratsgebäude, im ZK-Gebäude, so war das, bei Inge Lange, diesem Büro von Inge Lange, macht uns bange, haben wir ja dann immer gesagt. Und da war also, wie das in diesen Büros war, so ein langer Tisch vorne quer, da die Chefin sozusagen. Und da ging es darum, also den Altvorderen war ja klar, die können einfach nicht mehr so weitermachen. Ja? Jetzt sollten wir daran. Und wir haben ja dann auch so einen Brief, so einen offenen Brief mit der Frage, geht die Erneuerung an den Frauen vorbei, der dann auch öffentlich vorgelesen wurde und also der auch irgendwas auslöste. Und dann war die Frage, ob ich dann nicht zum Beispiel in die Führung der damals ja noch SED, PDS, dann Frauenpolitik mache und so. Ne? Und da habe ich gedacht, ich gehe jetzt hier raus aus dem Haus. Und dann hänge ich an der Laterne, weil die mich für Inge Lange halten. Nee, also Dankeschön, mache ich nicht. Also so war, man hat sich da auch dann teilweise einen schlanken Fuß gemacht. Ja, also das wollte ich jetzt nicht, für diesen Mist da zuständig sein.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Also, oder muss nicht die letzte Frage sein, aber das ist was
ich... Wir müssen schon langsam
enden. Ist denn für Sie diese, bis heute für Sie persönlich, ist so Ostdeutsch schon eine Kategorie, die für Sie immer noch, für Sie persönlich, aber auch, wo Sie sagen, es ist auch gesellschaftlich immer noch relevant? Oder ist, wo Sie sagen, so damals, in dieser Umstrukturierung, und da klar, da war das auffällig, dass ich hier die einzige, vielleicht ostdeutsche Professorin in irgendeiner Runde war, aber heute ist das irgendwie eigentlich nicht mehr... oder weniger relevant, vielleicht nicht mehr, gar nicht, aber was haben Sie da so für...
Naja, also ich finde es schon immer noch relevant, weil es ist ja nicht zufällig, dass jetzt so viele Bücher kommen, ne? Ob das der Oschmann ist oder die Heuer oder, das ist ja so 30 Jahre danach, ist ja nicht selten so, dass dann einfach nochmal mit einem anderen Generationen- und Erfahrungsblick auch zurückgeguckt wird und dann also auch nochmal die Relevanz dieser Prozesse deutlich wird. Und also ich denke, das ist nicht erledigt, die Geschichte. Das sieht man ja in den ostdeutschen Bundesländern leider. Also ich meine, diese Frustrationen haben einfach damit zu tun, dass da so viel schiefgelaufen ist in diesem Vereinigungsprozess, auch wenn es was ja nicht mehr so zutrifft wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Da waren ja mal die Abgehängten, die Armen, sind ja nicht mehr unbedingt. Ja, die haben auch irgendwie ihren Schnitt oft gemacht. Aber Wertschätzung, Anerkennung, Gleichstellung anbetrifft, da ist eben vieles noch so im Argen, dass das auch immer wieder hochkocht. Und man sieht es, also ist ja nicht, meine Tochter, die ist 50 und so in ihrem Umfeld, also da spielt es immer noch eine Rolle, Ost-West. Also klar, sie haben auf West Freunde, aber der überwiegende Teil ist dann einfach, hat auch was mit Erfahrungen, die man austauschen kann oder so zu tun. Also ich halte es immer noch für relevant und denke, die Geschichte ist auch noch nicht geschrieben. Also das mit so einem Abstand. Denn das, was jetzt, also auch der Oschmann, das ist ja alles noch mit so einer Emotion und dann auch so überzogen, wo man auch sagen muss, also denke ich, passiert schon noch. Ja.
Der haut auf den Tisch, der Oschmann. Das haben wir heute auch ein bisschen gemacht. Also ein paar Sachen. gut, ich würde sagen, dann danken wir Ihnen jetzt für das Gespräch. Machen hier mal einen Stopp. Hoffen, dass die Aufnahme geklappt hat. Ich werde dir gleich ein bisschen erzählen, was mich hier beunruhigt hat. Aber es war sehr schön. Wir haben viel gelernt. Wir gucken gleich, glaube ich, auch nochmal aus dem Fenster,
wenn
wir
versuchen, uns das vorzustellen.
Dann sage ich euch, wo der Grenzübergang war. Ja. Genau.
Ja, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommen wir ja wirklich nochmal und gehen nochmal in die Tiefe bei manchen Themen. Genau. Ansonsten hoffentlich zur nächsten Folge und bis bald.